Die Sitzung. Autorisiert vom Amtsinspektor. Sitzung ist eröffnet. Herzlich willkommen, liebe Beisitzer.
Guten Tag.
Schön, dass Sie wieder Ihrer Bürgerpflicht nachkommen und wieder zuhören. Wir fangen an mit dem ersten Tagesordnungspunkt. Der ist, wie üblich, die Anwesenheit. Mhm. Anwesend, Sitzungsleiter Kampmann. Herzlich willkommen.
Ja, nochmal schönen guten Tag. Ebenfalls anwesend Sitzungsleiter Koppenburg.
Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Und für Recherchen und Archiv heute wieder.
Jean-Claude, der sagt, was geht ab? Wobei kann ich helfen?
Ja, Jean-Claude ist heute auch schon instruiert worden. Mhm. Und hat auch instruiert worden, ein bisschen lockerer und weniger formal zu antworten. Und hat darauf auch eine ganz schöne Antwort gegeben. Die können wir eben auch verlesen.
Genau. Schnack einfach normal mit dir. Es gibt heute kein gemäß den Newtonschen Gesetzen oder sowas. Versprochen.
Schön. Anwesenheit ist damit abgeschlossen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Befindlichkeiten. Sitzungsleiter Kampmann hat das Wort.
Ja, was soll ich sagen? Es ist scheiße heiß. Ich sitze unterm Dach, es wird noch schlimmer. Ja.
Ja, hier auch scheiße heiß, auch scheiße viel Regen und deswegen auch scheiße viele Mücken. Und damit ist der Sommer hier momentan eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Ich habe am Wochenende tatsächlich mal das Zelt im Garten aufgebaut und mit meiner Tochter darin übernachtet. So richtig schön Kindheitserinnerungen geprägt.
Ach krass.
Das war gut. Außer, dass die Matratze ein Loch hatte und ich mitten in der Nacht einmal aufstehen und pumpen musste. Naja.
Hat sie durchgeschlafen?
Ja, ja, die wurde einfach, was machst du, Papa? Ja, nix, leg dich wieder hin. Okay. Das war cool.
Gut. Ich würde sagen, Befindlichkeiten sind damit auch abgeschlossen und wir kommen direkt zu den Vorurteilen.
Genau, ich habe ein, praktisch was für jedermann Vorurteil mitgebracht. Und zwar angeklagt, Unsinn zu sein, sind diese sich ganz langsam bewegenden Projektile in Videospielen.
Verhandlung ist eröffnet, wir klären den Sachverhalt.
Genau, also man kennt das von so Videospielen, gerade so Ballerspielen, Bullet-Hell-Dinger, ne, dass man halt oft irgendwelchen Projektilen, Schüssen, was weiß ich was, rumfliegenden Sachen ausweichen muss. Soweit so gut, das ist ja auch teilweise der Sinn des Spiels. Ich persönlich bin richtig schlecht darin, vielleicht kommt daher auch etwas der höhere Blutdruck. Was aber gar nicht geht, sind halt diese Dinger, die dich dann so ultra langsam über den Bildschirm bewegen. Mhm. Ja, so, dass man den teilweise halt fünfmal ausweichen muss, weil man natürlich von anderen Sachen gejagt wird und immer wieder drum rumläuft und immer wieder dieses Ding hat. Teilweise bis zum Bescheuertsein, dass man halt reinläuft und das Ding halt trotzdem weiterfliegt. Ja, also man kriegt schon den Schaden und muss es halt nochmal machen. Das ist halt also völlig unlogisch, weil wenn es sich langsam bewegt, sollte es nicht so wehtun. Ja, es ist bar jeder Physik. Wenn es sich so langsam bewegt, sollte es auf den Boden fallen. Gut, jetzt ist es in Videospielen manchmal Magie oder Weltraum. I don't care. Es ist halt einfach, es ist mega ätzend. Es ist unrealistisch, es nervt. Und sind wir mal ehrlich, ich laufe immer fünfmal in diese Dinger rein und das nervt mich total. Deswegen aber trotzdem im Sinne der Allgemeinheit sei hiermit geurteilt, so langsam fliegende Projektile in Videospielen sind absoluter Unsinn.
Das Urteil ist wie üblich rechtskräftig und unremonstrabel. Langsam fliegende Dinger in Computerspielen sind unremonstrabel Unsinn. Ja.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema.
Genau.
Nächstes Vorurteil.
Nächstes Vorurteil. Angeklagt, Unsinn zu sein, ist Gin and Tonic. Gin and Tonic, der Name, auch bekannt als Gin Tonic, je nachdem, wo man halt so gerade ist, bekannt auf der ganzen Welt. Erfunden wurde der Gin im 9. Jahrhundert von den Arabern und ist dann im 13. Jahrhundert als Medizin nach Europa gekommen. Erstmal war es noch teuer natürlich, nur Mönche konnten sich das leisten und haben wahrscheinlich neben dem Messwein ein bisschen Gin weggepichert. Dann im 17. Jahrhundert gab es einen riesen Anstieg des Gin-Konsums, der wurde nämlich billiger. Und da hat sich das britische Königshaus überlegt, dann machen wir eine Steuer da drauf und können uns damit einen Krieg gegen Frankreich finanzieren. Also Win-Win. Und hatte dann über lange Zeit erstmal einen Ruf, erstmal als Medizin natürlich noch den Ruf, es wäre gesund. Dann ab dem 17. Jahrhundert hat es dann den Ruf bekommen, es wäre quasi die Wurzel allen Übels. Und es gibt ein ganz tolles Bild, das heißt Gin Street versus Beer Street, wo man dann auf der Gin Street ist alles schlecht, da fallen Müttern beim Stillen die Kinder ins Treppenhaus oder so, oder Leute sind ganz ausgezehrt und kaputt, und während auf der Beer Street geht's allen gut, da malen Künstler Kunstwerke und so, und genau, das muss der richtige Alkohol sein natürlich. Das war die Gin Craze der 17 und ungefähr um 1700 oder spätes 17. Jahrhundert. Und dadurch bekam es dann einen etwas verruchten Ruf, so ein bisschen wie Absinth, so dass es dadurch dann noch ganz besonders cool wurde. Und natürlich das Getränk Gin and Tonic, das ist dann erst ein bisschen später entstanden, nämlich in Indien, als die Leute alle Angst vor Malaria hatten und gemerkt haben, dass chininhaltiges Tonic Water angeblich dagegen irgendwas bringen sollte, es sollte irgendwie vorbeugen. Und dann haben sie tatsächlich, man glaubt es kaum, den hochprozentigen Alkohol da mit reingegossen, damit es weniger bitter ist. Zu den Argumenten dagegen, der medizinische Wert ist natürlich mittlerweile einigermaßen klar widerlegt. Und es gibt zwar einen, aber anscheinend muss man literweise von dem Tonic Water reinhauen, damit das was bringt, und auch ständig literweise Tonic Water da reinballern, damit irgendwie Malaria nicht passieren kann. Und momentan ist es so, man hat schon wieder so eine Gin-Craze, es ist einfach zu produzieren, deswegen gibt es jetzt Unmengen von neuen Brands, die alle Gin herstellen, einfach weil es so einfach ist. Und deswegen gibt es so ein bisschen so ein, ich sag jetzt mal, so ein Gin-Fatigue, würde ich das mal nennen. Für die Verteidigung, das Hauptargument ist, es ist einfach gut und es ist einfach erfrischend. Vor allen Dingen jetzt, wenn im scheiße heißen Sommer. Jetzt kommt noch für uns jetzt speziell bei der Sitzung dazu, wenn man das abkürzt, gibt es nämlich auch noch diesen ganz verkürzten coolen Namen, GNT. Und das sind quasi unsere Initialen. Und deswegen ergeht hier das Urteil, Gin and Tonic hat Sinn. Die Klage des Unsinns ist abgewiesen. Gin and Tonic hat Sinn. Und übrigens, Fun Fact, 19. Oktober ist internationaler Gin and Tonic Tag. Bitte darum, das ausgiebig zu feiern.
Sehr gut. Ja, Jean-Claude habe ich mal gefragt, was denn der beliebteste G&T ist. Mhm. Und er meinte, hey, hängt einfach davon ab, ob du in einer Hipster-Bar abhängst oder beim Kumpel auf dem Balkon stehst. Was ist so der Vibe? Klassisch simpel oder eher, ich probiere mal was Neues. Mhm. Er sagt auch, so Bombay Sapphire, Indien.
Ja.
Ist so ein typischer Gin. Aber es gibt auch Siegfried Rheinland Gin zum Beispiel.
Siegfried Rheinland.
Von den neueren. Von den, den neuen Jungen. Also alles, was du in der sehr ausführlichen.
Ja. Und auch natürlich immer die Frage, Limette oder Zitrone oder Gurke sogar. Gibt es auch Leute, die das machen.
Ja. Doch, doch.
Ja.
Ja, muss man
sagen. Ich würde sagen, die Vorurteile können wir damit abschließen und können damit zur ersten Hauptverhandlung des Tages kommen.
Und ihr werdet nicht glauben, worum es in der ersten Hauptverhandlung geht.
Es ist so krass. Es ist so krass. Ja, also wir fangen das Thema an, und wie es endet, könnt ihr euch nicht vorstellen.
Die wichtigste Verhandlung.
Ja. Ja. Okay. Angeklagt, Unsinn zu sein, sind Dramatometer-Posts. Verhandlung ist eröffnet. Wir klären den Sachverhalt.
Genau, was gemeint ist, sind Posts im weiteren Sinne, also alles von YouTube-Titeln, Tweets und dergleichen, Schlagzeilen aber auch eingeschlossen. Natürlich geht es darum, immer die Aufmerksamkeit des Lesers an sich zu reißen, aber Dramatometer-Posts sind da ein Ausmaß, die einfach nur noch völlig durch in Richtung der absoluten Maximalkrise, sag ich mal, greifen. Also das entsprechende Verbiage benutzen aus, es ist immer mindestens Skandal, Katastrophe,
Eklat
und diese Sachen. Genau, und das zeichnet so ein Dramatometer-Post aus.
Ja, Dramatometer-Meldung gibt es auch. Es gibt ja immer das, ne? Wir können ja mal, wo soll man anfangen? Sollen wir bei YouTube und so und den neuen Medien anfangen oder sollen wir den alten Medien anfangen?
Gerne, das verwischt sich ja inzwischen.
Fangen wir bei dem an oder bei dem? Gerne. Dann nehmen wir. Also mit alten Medien meine ich natürlich nicht physisch alt, obwohl auch vielleicht. Wir meinen natürlich die traditionellen Leitmedien, zum Beispiel Zeitungen und auch Fernsehsendungen, Nachrichtensendungen. Mhm. Und da ist natürlich immer die Eilmeldung, die ganz wichtig ist. Mhm. Und es ist ja immer so ein bisschen so Relevanz. Es ist gerade was Wichtiges passiert. Ich habe übrigens gelesen, es gibt neben der Eilmeldung noch eine Steigerung. Das okay. ist die Blitzmeldung.
Oh!
Da fragt man sich, wer hat sich das wohl ausgedacht? Hm. Das ist eine noch höhere Dringlichkeitsstufe. Irgendwo habe ich gelesen, wofür das gut ist. Das ist immer außerordentliche Breaking News zu epochalen Ereignissen. Zum Beispiel die Queen. Königin Elisabeth II., als sie gestorben ist. Wo man sich fragen muss, Papst, überraschend, Sache, ja. 96-jährige Frau, überraschend, ich bin mir nicht so ganz sicher, was das angeht. Epochal, keine Ahnung, ist das ein großer Umschwung für die Welt?
Ja. Ja, aber ich sag mal, worauf ich hinaus will, glaube ich, dass sich das schon verschiebt. Ne? Also ich meine, nimm mal sowas wie die Tagesschau oder so, die so, ne, jetzt nicht die Zeitung sind, aber trotzdem was. Ja, aus der traditionellen Ecke, ne? Früher war halt, okay, es gab Eilmeldungen, das gab es dann gelegentlich, da wurde dann ganz nüchtern berichtet, Fakten, meinetwegen, die Queen ist gestorben. Wenn es eine hohe Relevanz hat und was zu besprechen, dann gab es halt nachher einen Brennpunkt. Ne?
Ja.
Dann kommt der Tatort immer erst um 8:30. So, das kennt man. Inzwischen ist halt so die Schwelle, glaube ich, ab wann eine Meldung eine Eilmeldung ist und ab wann wir einen Brennpunkt machen, deutlich höher geworden.
Höher?
Nein, Entschuldigung, die Schwelle ist niedriger geworden, ja, absolut.
Das schon
was natürlich dazu führt, dass man kleine Dinge hochjazzen muss, auch sowas wie eine Blitzmeldung überhaupt braucht, weil man natürlich mit anderen Sachen überflutet wird.
Mhm.
Und naja, auch die Inhalte braucht. Und es ist so oft so, dass man halt auch Leute dann gerade bei so einem Brennpunkt irgendwo hinschickt und sagt, hier treffen die sich gerade, um was zu besprechen. Es gibt noch keine Ergebnisse, aber wir erzeugen halt jetzt Dringlichkeit.
Ne? Und Drama.
Also entweder wir machen das, genau, daher wichtig oder halt dringend.
Mhm.
Das sind so die beiden Dinge, die man dann treibt. Ich kann nur mutmaßen, dass das unter dem Druck der Aufmerksamkeitsspanne und mich selber langweilt das Thema auch schon, denn wir reden schon länger als 10 Sekunden darüber, aber dass es halt darum geht, einfach nur mehr Aufmerksamkeit und Zuschauerkaufszahlen zu erhaschen, logischerweise.
Mhm.
Aber das lässt halt die Qualität der Meldungen sinken, in meinen Augen.
Also ich finde, es ist ein Unterschied zwischen Relevanz und Drama, weil teilweise ist es so, um dich einzufangen, die eine Möglichkeit ist, oh, es ist gerade voll wichtig, die andere ist, oh, da ist was total Krasses passiert. Es gab ja auch diese Dinge, also ich sage jetzt mal, der klassische Eklat ist ja nicht unbedingt eine Eilmeldung. Eine Eilmeldung ist ja oft dann auch politisch, aber so der klassische Eklat, wie man ihn aus dem Fernsehen noch kennt, ist ja eher so ein Irrsinn. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, es gab mal einen Sänger von irgendeiner Band, der hatte irgendwie eine Axt dabei in so einem komischen Talk-Format. Hat dann angefangen, sich mit irgendwem zu streiten, hat dann gesagt, so, dann mache ich jetzt den Tisch kaputt und dann hat er mit der Axt irgendwie versucht, diesen Tisch durchzuschlagen und ist noch nicht mal geschafft.
So bei Bärbel Schäfer oder
so? Nee, eher so ein, ich weiß es nicht mehr, aber so, wo die Leute so um den Tisch sitzen, ja, so 80er wird das gewesen sein, das war vor Bärbel Schäfer Zeit. Das, okay, finde ich, ist so ein klassischer Eklat oder so Rudi Völler, der auf Waldemar Hartmann dann einen meckert, so nach dem Spiel. Also ich kann die Scheiße nicht mehr hören. So, ja, das ist so, das ist ein Eklat.
Klassiker.
Ja. Genau.
Ja. Nein, aber das ist auch, also genau, das müssen wir mal gucken. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, das war auch im Rahmen irgendein Turnier, auf jeden Fall Nationalmannschaft und so, das etablierte Format. Also so, klar, alle, die sich für Fußball interessieren, aber das war schon ein relevantes Ding. Und heute ist es halt oft so, bei jedem Zweitligaspieltag gibt es irgendeinen Eklat.
Ja.
Weil irgendeiner in der 13. Minute einen Pass gegeben hat und der andere war nicht da und ruft, ey Manni, was ist los?
Ja, genau.
Und dann ist das direkt wieder Eklat beim Spiel Greuther Fürth gegen Hassel.
Ja.
Nichts gegen Greuther Fürth.
Ja.
Welcher Liga spielen die eigentlich? Aber das ist halt so, okay. Und ist das ein Eklat? Interessiert das die betroffene Person noch in 20 Minuten?
Ne? Ja.
Ist das Business as usual oder auch so politisch schon Bundestag, dann ist immer so, Änderung zum Dingsantrag, ja, ist nicht durchgegangen. Völlig langweiliger, normaler Prozess, aber eklar.
Ja. Jemand war überrascht, das reicht schon aus mittlerweile. Früher war es dann noch, dass, genau. Also es ist ein bisschen, finde ich, mit dem, also das Wort Eklat an sich, das, ich kannte das zwar, aber das war mir nie so geläufig, bis jetzt in den letzten vielleicht so 10 Jahren. Also wenn man da, wenn das einen Aktienkurs hätte und man hätte so 2003 oder so angefangen, da ein bisschen zu kaufen, dann jetzt Multimillionär. Gar heute kein
ist
Problem.
Das, hat das eher so den Stand von, ja, ist ja eh klar.
Stark, stark. Eklat bei uns. Sitzungsleiter macht Skandal. Dummen Witz. Anderer Sitzungsleiter macht blöden Witz über den blöden Witz.
So, ich suche mal gerade Google-Trends nach Eklat. Keine Daten.
Also da können wir jetzt ein bisschen zu den neuen Medien kommen. Wie jetzt zum Beispiel YouTube, die machen jetzt ja viel über die Thumbnails, finde ich. Immer diese Dinger, weißt du, wenn man da so jemanden sieht und der rauft sich so die Haare und im Hintergrund brennt alles, damit geht es ja schon los. Aber mittlerweile ist es, finde ich, total Standard geworden, dass man so Dinger findet, wie, wo dann so steht, Hollywood-Stars, die wir im Jahr 2025 verloren haben. Und dann sind es so Bilder von Leuten, die gar nicht tot sind.
Ja, aber verloren heißt dann halt was anderes.
Ja, ja, genau, genau. Ja.
Das impliziert, das ist halt so wie bei der Klatschpresse, ne? Wo dann immer steht irgendwie Krebsdrama bei Lady Di. Und das ist dann halt einfach irgendwie
die hatten halt Krebs.
Die Schwester von auch gut. Hätte ich machen müssen. Aber die Schwester von irgendwie der Zofe von Lady Di hat halt Verdacht auf ein Melanom. So.
Ja.
Dann ist Krebs. Also dann dürfen die das halt schreiben, weil es ist irgendwie Krebs und es ist irgendwie connected. Das ist halt hergebracht, dass man das irgendwie hochmacht. Und ich finde das halt bei Medien wird das zunehmend halt immer so, als wäre jetzt wirklich was Krasses passiert. Und bei YouTube ist das halt wirklich eine Tagesordnung bei den Thumbnails. Da ist immer so the last, was weiß ich, was er gemacht hat. It's over.
He had no talent.
Ja, ja. The worst, was weiß ich, was Performance ever.
Ja.
Nobody thought this.
Oder ja, so. Ja, ja. Keine Ahnung.
This shouldn't work, habe ich noch.
Angefangen hat es ja wirklich mit diesen Überschriften, wo so, he did this and what happened next left everyone stunned. Und
ja, dann das ist halt so ein klassisches Clickbait.
Ja, genau. Ja. Und jetzt mittlerweile finde ich es, also echt noch, merkt man nochmal so, es sind so Eskalationsstufen dazugekommen. Jetzt ist es schon irgendwie echt totaler Standard, dass sie halt so ganz komplett fehlinformieren. Und dann natürlich irgendwie, keine Ahnung, dann siehst du da irgendwie Will Smith, der so weint. Und es ist dann auch extra so gemacht, wie als wäre es so ein Zoom-Call. Und dann redet so Will Smith mit irgendwem anders. Und dann steht da so drunter, you ruined my life. Oder so ein Scheiß. Und ja, ich frage mich ja, gesellschaftlich, was sagtest du bei uns? Frag mal Jean-Claude.
Ja, ich würde vielleicht in einem anderen Licht sehen. So, was ist denn das Positive von der Janze? Also vielleicht brauchen wir das als Gesellschaft, um uns auch für die kleinen Dinge zu interessieren. Wir haben ja durch L'Internet und Sonstiges natürlich die Möglichkeit, jetzt quasi in die Lokalpresse von wirklich jedem Dorf immer reinzugucken. Das heißt, die Menge an verfügbarer Informationen und Events ist natürlich dichter geworden, höher. Brauchen wir vielleicht diese Skandalisierung, um zu sagen, nur die, wo krasser Skandal draufkommt, klicke ich überhaupt nur noch drauf. Und ich vertraue dann redaktionell diesen YouTube-Creatern, dass sie
das schon alles ganz richtig machen, ja.
Ne? Also ist das so eine gesellschaftlich anerkannte Maskierung von Wichtigkeit, wie wir sie anders bei Arbeitszeugnissen zum Beispiel haben? Da steht ja auch immer drin, der war der Beste und Freundlichste, oder er hat sich sehr gerne mit den Kollegen getroffen, heißt, der war eigentlich ein Säufer. Ne?
Ja.
Aber wir schreiben das halt anders.
Ja.
Also müsste man eigentlich sagen,
das ist ja illegal,
okay,
oder? Bei Zeugnissen ist es ja illegal, irgendwie negativ zu schreiben.
Du darfst nichts Schlechtes schreiben, aber deswegen hat sich halt so ein Schlüssel entwickelt.
Man darf nur was Schlechtes,
der sagt,
genau, ja, kodieren.
Genau, dass du halt was Schlechtes als was Gutes kodiert. Und so ist es halt wahrscheinlich, wenn du Skandal schreibst, heißt, ist es halt, ja, Skandal, dann ist es irgendwie relativ, also so mittelinteressant. Und dann irgendwie Riesen, Ende, Zerwürfnis, dann ist es ein bisschen interessant und Blitzmeldung, Todesfall,
Atomkrieg,
Riesen, Tsunami, genau. Dann ist es bisschen mehr als mittelinteressant.
Ja.
Also kann das der Weg dahin sein?
Müsste man, also gerade bei YouTube müsste man dann mit YouTube mal sprechen. Ist vielleicht auch so ein Vorschlag dann von unserer Sitzung, dass man da auch mal so eine gewisse Art von einem Standard einführt. Weil so Blitzmeldung und Eilmeldung, das ist ja schon irgendwo jetzt bei der DPA zum Beispiel, die machen ja jetzt nicht sinnlos hier und da mal irgendwie Blitzmeldung und Eilmeldung, die überlegen ja schon. Und man muss auch noch dazu sagen, dass so DPA, die sind ja eine Agentur. Das heißt, wenn die eine Blitzmeldung macht, ich glaube nur die haben Blitzmeldungen, das geht ja nicht an dich und mich, sondern an deren Kunden. Und wer das dann übernimmt oder nicht übernimmt, ist ja letztendlich dann immer noch in der Hand von den Medien. So, und bei denen habe ich das Gefühl, dadurch, dass die ja, also das, so DPA und von mir aus die ganzen Nachrichtensendungen und so, die sind ja, oder Nachrichtenredaktionen, das sind ja dann schon irgendwie noch geführte Einheiten mit so einer Art von so einer Politik, wie die sowas handeln. Während bei YouTube macht ja jeder, was er will. Von daher müsste eigentlich YouTube
da jetzt eingreifen. Ja, es ist ein bisschen mehr wilder Westen, ne? Also Jean-Claude habe ich nochmal gefragt.
Ja.
Er sagt, ja, mir kommt es auch so vor, als würde inzwischen alles direkt zum Eklat hochgejazzt. Früher war ein Skandal noch was richtig Krasses. Heute reicht schon, wenn ein Politiker einen komischen Tweet absetzt oder beim Parken schief steht. Der Gin-Hype ist ungebrochen, ist ja auch so eine Aussage.
Von wem?
Zieht er sich darauf.
Ah.
Ja, das ist irgendein Link, den er eben verwendet hat. So ein bisschen. Aber ist ja auch, in der digitalen Welt würde sowas wie Politiker machen und malen Jobs halt nicht ziehen.
Ja, ja.
Das ist der Punkt.
Ja, also es bleibt dabei, wir sind eine Gesellschaft, die über Konflikt funktioniert. Und gesellschaftlich.
Nee, gar nicht.
Frage. Doch, total.
Okay.
Was redest du denn immer hier? Das ist wirklich, das nervt. Du redest mir immer rein. Ich bin da wirklich unzufrieden.
Klar, bei der Sitzung.
Genau. Bei die Sitzung. Sitzung, hallo?
G bald ohne T.
Genau. Dann so ein Thumbnail mit so Feuer und so einem.
So einem zerrissenen Trennung. Ah, oh, wait, warte, genau. Das erinnert mich an irgendwas. Egal. Gut. Ja. Gehen wir zum Urteil. Ich glaube, auf der Habenseite war nicht viel auf der Verteidigungsseite, aber na gut, wir sind gespannt.
Ja.
Urteilssprechung?
Dramatometer-Posts sind Unsinn. So. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wir reden jetzt als zweites Thema. Angeklagt, Unsinn zu sein, sind Hiatusse.
Ja, wir klären den Sachverhalt.
Wir reden nicht von der Öffnung im Zwerchfell.
Es gibt eine Öffnung im Zwerchfell, die Hiatusse heißt.
Frag mal Jean-Claude, was ein Hiatus ist. Der sagt dir dann sofort, das ist eine Öffnung am Zwerchfell. Und wenn man zu viel, da findet man wahnsinnig viel. Ist auch ein sehr interessantes Thema. Vielleicht sollten wir das auch mal machen.
Genau, er listet das auf, aber unter anderem auch in der Anatomie. Das ist natürlich richtig.
Ja.
Zwerchfellbruch. Aber das ist ja nicht so spannend.
Nee, und deswegen reden wir auch heute nicht darüber. Also ich sag mal so, wir können darüber reden, aber es ist halt nicht angeklagt. Wir müssen uns ja immer schon ganz strikt an die Klageschriften halten.
Es geht eher um die Unterbrechung einer, sag ich mal, fortlaufenden Aktivität. Potenziell eher im
künstlerischen Bereich oder
künstlerischen Bereich, genau.
Nicht unbedingt auch. Also im Rechtsprechungsbereich kann das ja auch passieren. Möglich.
Dass man ein Gesetz aussetzt oder was?
Nee, dass man, dass ein Gericht, ein Organ, das Sitzungen durchführt, mal sowas halt.
Stimmt, ist nicht irgendwie der US-Senat oder was? Irgend so eine Kammer ist doch, glaube ich, auch früher in den Sommerurlaub gegangen. Das hieß dann irgendwie auch Hiatus.
Und dann wird ja auch weltweit keine Politik gemacht, dann passiert ja auch nichts, wenn dann die Politiker
Wie sagt man denn in Deutsch? Weil Hiatusse ist, klingt halt so ein bisschen verrucht.
Das klingt fast ein bisschen wie so eine Frau, ne?
Wie so Kaktusse klingt das.
Ja, ich dachte wie so Tussi, weißt du, so eine Hiatusse, die so über so ein
Hey-ja-Tussi.
Ja, genau, und dann so.
Ja, okay. So ganz, wie sagt man denn, Pause unter Unterbrechungen?
Naja, ich glaube, kreative Pause kann man es nennen. Ist ja auch eine Frage, also erstmal natürlich die Frage, jetzt haben wir schon so viel geredet, dass es nicht der Zwerchfellbruch ist, aber was ist es denn? ist natürlich eine Pause, meistens im künstlerischen Bereich. Und die Frage ist halt, was macht man dann da in der Zeit auch und was bringt das? Im Normalfall bei Bands würde ich sagen Alkohol und Drogen oder halt Entzug.
Ich wollte sagen, mehr oder weniger in der Pause, ne? Das war nicht das richtige Level.
Ja. Und dann bei so anderen Leuten oder halt so Yoga, oder?
Ja. Ich meine, der Mensch allgemein, der langweilt sich irgendwann, wenn er immer das in Anführungsstrichen selber macht.
Mhm.
Ne? Deswegen ist halt mal, um die Kreativität zu fördern, auch in anderen Bereichen, hol dir mal die Meinung anderer Leute, schau dir mal die Denkweise anderer Leute an, deren Ansätze. Wie gesagt, für die kreative Schaffenskraft generell ziemlich anerkannt. So jetzt Musik, ich mach mein Solo-Projekt, dann arbeite ich auch mit irgendwie diesen zwei Produzenten oder was weiß ich was zusammen und dann gehe ich wieder zurück zur Band.
Hm.
Ich kann das schon verstehen.
Das ist dann ein Hiatus, wenn man das macht, wenn man dann gleichzeitig aber noch mit anderen oder ein eigenes Projekt noch macht.
Ja, wenn man die Band pausiert, hiatusiert, dann mache ich ja in der Pause, gibt es dann oft schon mal, also sowas gibt es ja relativ oft. Meistens ist es dann halt nur der Leadsänger und die anderen fangen halt dann an zu trinken und Drogen zu nehmen.
Drogen und Alkohol, Drogen und Yoga. Genau, wie die Beatles damals. Das war ja auch quasi ein Hiatus, wie sie dann da in Indien waren wahrscheinlich. Alkohol, Drogen und Yoga halt. Ja, abnehmen vielleicht noch oder so. Also ich habe ein bisschen nachgeguckt und ein bisschen auch versucht rauszufinden, mich über die Forschung an den Begriff anzunähern und über die Rechtschriften, die es dafür schon wieder gibt und habe dann gelesen, es ist eine Periode der aktiven Transformation. Für mich klingt das erstmal verdächtig nach einem Loch im Lebenslauf.
Ja, es ist auf jeden Fall euphemistisch ausgedrückt, muss man dazu sagen.
Minimal, ja.
Also ich glaube, wenn du mal anders, ich meine, nehmen wir sowas vielleicht Nahbareres wie die Elternzeit, ist ja auch eine Auszeit von der Arbeit. Ich glaube, ein guter Anteil ist erstmal Pause, wirklich einfach nichts tun zu machen. Mhm. Ich glaube, das hat in sich auch einen Wert. Also je nachdem, wenn du 2 Jahre auf Tour gewesen bist oder was weiß ich, ständig durchgefilmt hast oder so, sag ich mache jetzt mal eine Pause. Es kann auch erstmal ein Urlaub sein.
Ja.
Aber naja, ich glaube oft.
In Indien.
Nimmt man sich, möglich, nimmt man sich wahrscheinlich schon vor, irgendwas zu machen, potenziell an sich selbst. Dann ist die Idee der, was du sagtest, so aktive Transformation oder was?
Und dann kommt man so wie Oasis aus dem Hiatus wieder raus und macht genau die gleiche Musik wie vorher.
Genau denselben Kram, ja. Aber ich meine, oder weiß ich nicht, oder Guns N' Roses oder so. Also sind ja alle 90s-Bands sind ja irgendwie immer noch da.
Und spielen auch einfach nur dieselben Lieder. Es ist halt einfach, ja gut, ich meine, es ist ja trotzdem, also es ist keine kreative Neuerfindung dann unbedingt da, aber vielleicht so ein Kräftesammeln durch Alkohol, Drogen und Yoga. Ich habe auch in einem Rechtstext des Executive Support Magazine.com gelesen, The Benefits of Taking a Hiatus, weil das ja eigentlich, so spricht man das ja eigentlich aus, das ist ja ein Hiatus. Und da stand das dann zum Beispiel, so ein Hiatus, der kann auch nur 5 Minuten dauern.
Ah, okay, das ist aber Executive Manager Bullshit, oder?
Ja, glaube ich auch.
Also das ist so, okay, ich habe 50 Leute in meiner Firma, ich brauche eigentlich 100. Anstatt die jetzt einzustellen, bete ich denen halt vor, just make a hiatus, like a 5-minute hiatus. I do like a 5-minute hiatus every morning. And I feel so refreshed. I can easily work 16 hours a day with my 5 minutes hiatus.
Das ist so ein bisschen wie hier so Arnie, der dann immer so, wenn sie ihn so gefragt haben, ja, wie hast du das eigentlich gemacht damals? Und er sagt dann ja auch immer so, ja, you gotta sleep 8 hours. Und dann sagt er immer, you gotta sleep a little fast. Aber ich kann ja nicht nachmachen, wenn ich es nur könnte.
Ja, you gotta sleep a little. Was hat er denn gesagt?
Kannst du das, siehst du, die Voice, you gotta sleep a little faster. So ungefähr, so.
War nicht schlecht, war nicht so.
Und das ist halt auch so, das ist dann halt so das Ding, dass man halt auch, ich glaube, das ist auch so das passiert dann halt im Human Resource, wenn du dann so hingehst und sagst, I need a hiatus, dann sagen, yeah, take 5 minutes. So, weißt du, dass so einfach dieses Verständnis davon so verdreht wird, dass man den Leuten halt so ein Hiatus verkaufen kann und dann halt aber immer noch sagen kann, ja, aber nur 5 Minuten. Und bitte, hier, leg dich doch mal mit dem Kopf auf den Tisch.
Das müssen wir natürlich gucken, gerade im Rahmen der Urteilssprechung. Also ich denke mal, ich glaube, wenn es so ein übertrieben noch zu kurzer Hiatus ist oder halt einer, der irgendwie nur, wo man einfach nur in Indien rum Drogen nimmt, macht ja vielleicht nicht Sinn.
Es gibt ja eigentlich nur diese beiden Alternativen.
Ja, ich weiß nicht, fallen dir Beispiele ein, wo einer wirklich so eine kreative Schaffenskraft und dann...
Also ich sag mal so...
Dass es sich gelohnt hat, sag ich mal.
Ja, also, das ist nämlich, das Ding ist immer, finde ich gerade, also man kennt das ja ganz viel, vor allen Dingen von Leuten, die so im Musikgeschäft sind. Und man kann es ja irgendwo verstehen, weil es ist ja nicht nur das neue Album rausbringen und so, sondern auch das Touren. Die Frage ist ja immer, was passiert dann eigentlich hinterher? Wie gesagt, Oasis, die kommen dann raus und machen einfach dasselbe nochmal, wie immer so. Ja. Und dann ist halt die Frage so, also es gibt ja, glaube ich, auch Leute, die ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob diese Hiatus immer so richtig geplant ist. Das ist das eine. Und die andere Frage ist ja auch, schafft man es dann überhaupt nochmal zurück? Weil so, das ist ja auch ein bisschen das Thema. Wir haben ja schon ein bisschen über Relevanz gesprochen auch. Also man kann ja nicht immer nur mit einem Eklat wieder zurückkommen, sondern manchmal muss man ja auch irgendwie was Gutes liefern. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, so rumsitzen und Cappuccino trinken mit richtig bisschen Sahne und ein ganz kleines bisschen Zucker über die Sahne geträufelt, kann ganz angenehm sein, auch wenn man einen Film dreht. Und dann nimmt man da halt so relativ viele Hiatisse mit so leckerem Cappuccino und hinterher steht man dann da und merkt so, man hat eigentlich noch gar nicht so viel gedreht, wie man sollte. So, Die Frage ist halt immer, schafft man es überhaupt nochmal zurück? Und da ist das Musikgeschäft ist ja auch ein bisschen so.
Ja, nee, ich denke es auch so, ich hatte ja auch schon irgendwie Elternzeiten und ich bin danach zurückgekommen und ich habe nicht gedacht, dass ich irgendwie ein neuer Mensch war. Und jetzt so, weiß ich nicht, an einen nicht benannten Podcast gedacht, der auch
Also ich bin ja schon
einmal gelegentlich mal Pausen macht, der kommt auch zurück und ist nicht.
Also bei uns ist ganz klar Feedback, Comeback geglückt und natürlich auch viele Neuerungen. Ja. Ich meine, Jean-Claude, ja, also jetzt viele.
Ja, sind wir jetzt besser als vorher, ist meine Frage.
Oder machen wir denselben Scheiß wie Oasis auch, ne? Ja, stimmt. Jetzt wird es ein bisschen Meta hier. Das haben wir früher nicht. Ja. Also obwohl ein bisschen schon. Ja.
Ja. Also sind wir jetzt auf jeden Fall anders. Also Transformation geglückt.
Ja, wir sind älter. Wir sind ja älter. Damit sind wir auf jeden Fall, ja.
Nicht emotional oder so, aber halt vom.
Aber es war schon auch, also wenn ich jetzt für mich persönlich reden soll, das war schon eine ganz wichtige Zeit der persönlichen Transformation. Also ich bin jetzt viel gelenkiger als vorher. Und
genau. Mein Verdauungssystem funktioniert nicht mehr so richtig, aber meine Nasenscheidewand ist nicht mehr so.
Ist weg, ja. Ja, das ist ja wie der Dings da, der Sänger von Dingenskirchen hier, The Darkness. Der hat mal in einem Interview gesagt, der hat dann so über sein Rockstar-Leben geredet und meinte so, ja, man hört so auf die Bühne, dann besäuft man sich, dann nimmt man irgendwelche Drogen. Und dann geht man wieder ins Studio und dann nimmt man wieder ein Album auf. Also das macht man so ein paar Monate, dann fährt man so rum, man weiß gar nicht mehr so richtig, wo man ist. Dann haut man sich immer so jeden Abend weg und dann macht man wieder so ein paar Monate ein Album. Und dann macht man wieder die Touren und so. Und das ist eigentlich, es ist ein bisschen langweilig.
Okay.
Und dann hat er aufgehört.
Ja,
aber der hat aufgehört. Der hat nicht Hiatus gemacht, der hat aufgehört, richtig.
Letztes Jahr habe ich The Darkness ja noch gesehen. Also
war der dabei?
So richtig aufgehört. Ja, natürlich.
Ja, dann war das ein Comeback. Dann war das eine Reunion. Das ist wieder
der
noch ist mal
wieder
was
da. Anderes. Ja, und er hat auch einen sehr, sehr tollen YouTube-Kanal. Ich sage nur, Justin Hawkins rides again. Auf jeden Fall klarer Shoutout. Aber der macht auch oft, by the way, halt so Dramatometer-Titel in seinem YouTube-Video. So. Are they serious?
Ja, ach, okay.
Aber redet halt so über, keine Ahnung, Auftritte von anderen Bands und so. Sehr, sehr amüsant. Unglaublich höflicher Mensch.
Ja. Mhm. Stimmt.
Ja.
Ja.
Also auf jeden Fall klarer Shoutout.
Ja.
Aber der sagte, also der, ich glaube, als der wiedergekommen ist, aber es ist schon ein bisschen her, hat er dann auch aufgehört mit den Drogen. Also er hat sich transformiert, muss man sagen.
Ja, ja. Das war dann das andere Ding, was man hier Entzug. Das geht ja auch. Aber andere Formen davon gibt es ja eigentlich wirklich nicht.
Also mehr oder weniger, deutlich mehr oder deutlich weniger Drogen. Ja. Wenn du nach dem Hiatus gleich zurückkommst, dann war es kein...
Ja, dann hat es sich nicht gelohnt. Ja.
Hiatus,
ja. So, sagen wir mal den Hammer schwingen.
Ja, lass es uns tun.
in Ermangelung starker Argumente in die eine oder andere Richtung sprechen wir nun das Urteil. Hiatus haben Sinn. Urteil ist wie üblich rechtskräftig und unremonstrabel.
Ich frage gerade Jean-Claude nochmal, wie der Plural von Hiatus ist.
Hiatus ist. Mhm.
Hiatus ist und er sagt ja, der Plural von Hiatus ist Hiatus. Also so Latein. Hiatus.
Okay.
Wie bei Status. Also lateinisch mit langem gezogenen U. Manche Leute sagen auch Hiatusis, besonders im Englischen. Also Hiatus. Aber das ist eigentlich nicht korrekt.
Das sind ja die 5-Minuten-Sachen.
Genau. Ja. Jetzt kommt auch noch mit Kaktus, heißt es ja auch nicht Kaktus.
Ja. Echt jetzt? Naja, wieder was gelernt. Also
gut, wir gehen auf jeden Fall auch in einen Hiatus, aber mehr so 5 Minuten.
Ja, genau. Wir danken Ihnen.
Etwa schön.
Liebe Bürgerinnen und Bürger. Wieder fürs Zuhören und das aktive Mitdenken. Denn nur mit Ihrem aktiven Mitdenken können wir etwas bewegen in unserer Gesellschaft. Und deswegen sprechen wir jetzt aus. Die Sitzung ist damit geschlossen.
Tschüss.
Rechtsmittelbelehrung. Gegen diesen Podcast können Sie innerhalb von 5 Tagen bei einer Inlandsbehörde Ihrer Wahl schriftlich Remonstration einlegen.